Also weiter geht's. Die nächste Achse, Krebs und Steinbock. Vielleicht darf ich zu Beginn jetzt nochmals den Wolfgang Peterer anstrengen und nochmal mit dem Bild in Erinnerung rufen, uns interessiert der Erdenschauplatz. Also wir können bei einem Wettstreit mit einem Astronomen sorgen, uns interessiert nicht, wie sich das abbildet auf der Sonne oder auf dem Mars, sondern uns interessiert der Erdenschauplatz, das soll dieses Bild hier zeigen. Wenn wir uns in Einführungsförderung beim letzten Mal darüber unterhalten haben, dass wir sagen, auch hier kommt das Leben an auf Erden und das uns praktisch ableiten aus der Beobachtung der Natur, so können wir sagen, in 1 in der Wiederlaufzeit, da kommt das Leben an und fast in 2 Fuß, sprich das Leben sprießt aus den Wurzeln in den Pflanzenkörper hinein, grenzt sich ab und breitet sich aus, um dann in 3, in Zwillingen, dann in Kontakt zu treten, das erste Mal. Das Leben, das auf Erden ankommt, zunächst einmal vielleicht so widermäßig glaubt, hoppla, ich bin da, muss dann draufkommen, da gibt es auch noch andere. Und der Zwilling sagt dann, das ist ja interessant, weil das kann man ja, was die zu sagen haben. Das heißt, in 3 ist die Kommunikation auch nicht zufällig die 3, weil die 3 ja auch für den Geist steht und zur Kommunikation, zu einer sinnvollen Kommunikation braucht es eine gewisse Geistigkeit. Da lässt man sich also durchaus geistig befruchten oder auch, wie wir gesehen haben, wird in der Natur auch physisch heftig befruchtet und in 4, sehr gut passend zu der Zahl 4, der wir ja schon die Bedeutung der Materie zugeschrieben haben, da wird jetzt dieses Leben ausgebrütet. In der Krebslaufzeit wird ausgebrütet, sodass es dann letztlich in 5 auf die Bühne des Lebens kommen kann, in Erscheinung treten kann als Löwe, um sich dann ein bisschen die Hörner abzulaufen und akribisch aussortieren muss zwischen der Spreu und dem Weizen und dann der großen Welt begegnen kann in der Waage. Bleiben wir jetzt also da bei der beim Vierer und wir haben ja gesagt, der Tierkreis lässt sich unterteilen in 4 Quadranten, der erste Quadrant, der zweite, dritte und vierte. Der erste Quadrant ist zugeschrieben dem physischen, der zweite Quadrant dem astralen, emotionalen, wird passenderweise natürlich vom Krebs eingeleitet, dem die Emotion zugrunde liegt. Im dritten Quadranten eingeleitet von Luftzeichen wiederum, das Geistige wird das Mentale repräsentiert und dann im letzten Quadranten, im vierten Quadranten, das Transpersonale zum Ausdruck zu bringen. Bleiben wir also jetzt zunächst mal dabei und greifen wir nochmals die Zahlen heraus. So haben wir uns ja auch schon darauf verständigt, dass es im Wesentlichen 3 ganz wichtige Symbole gibt, die sich in allen Kulturkreisen wiederfinden. Der Kreis als Symbol für die Seele, das gleichzeitige Dreieck als das Symbol für den Geist und das Quadrat oder das Kreuz als Ausdruck und Symbol für die Materie. Und wir sehen, das passt eigentlich recht schön in den Tierkreis hinein, insbesondere jetzt mit der 4. Wir können also den Tierkreis auch untersuchen hinsichtlich der einzelnen Qualitäten im Sinne der Elemente, die auch abgebildet sind. Das ist ja in unterschiedlichen Farben natürlich dargestellt. So haben wir, können wir feststellen, wir haben zunächst mal das Element des Feuers. Empedokles war ja jener, der uns einige hundert Jahre vor unserer Zeit auf Sizilien die Elementelehre beigebracht hat, in gleichzeitigen Dreiecken verteilt, im Mittelstand von 120 Grad, in trigonalem, harmonischem Abstand zueinander, finden sich also jeweils die 4 einzelnen Elemente. Die des Feuers, wir haben hier das Feuer, man könnte sagen, der Initiation, das solare Feuer des Bühnenauftritts und das Feuer der Erkenntnis. Dann das nächste Element ist des Wassers. Auch diese sind natürlich regional zueinander. Daher kann man vielleicht auch so oberflächlich sagen, Menschen, deren Sonne oder Menschen, die eine starke Wasserzeichenbetonung haben, verstehen einander mitunter auch ganz gut, oder die eine starke Feuerzeichenbetonung haben, verstehen einander ganz gut. Das mag vielleicht genau damit zusammenhängen. Das Wasser hier, das lunare Wasser des Lebens, das Wasser der Verabschiedung, des Loslassens, der Apotheose und das große universelle Wasser, das alles zusammenfasst, das Nous, also das Universum an sich, die göttliche Alleinheit auch. Dann haben wir das Element der Luft, das geistige Element der Kommunikation, jenes der Begegnung und jenes der Sozialisierung, passend zum Wassermann. Und das Erdenelement im Stier, die Manifestation des Lebens, das Hineingehen in die Materie, das, wie wir gehört haben, ja im gegenüberliegenden Ochter im Skorpion aufgelöst wird, abstrahiert wird zu einer Idee, das Samenkorn, nicht? Der tonnenschwere Baum in zwei, wird hier zusammengefaltet auf eine genetische Information. Also das materielle Leben, die Erde der Unterscheidung sozusagen und Gesetz, Struktur und Ordnung mit einer allgemeinen Bedeutung dann. Hier geht es praktisch um das Leben an sich, Leben um des Lebens Willens, hier die Auseinandersetzung und hier die Allgemeingültigkeit. Aber auch können wir die vier Elemente in Kreuzen beschreiben, sodass sie stets auch zusammengefasst sind, sodass es auf jedem Kreuz alle vier Elemente sich befinden. Dementsprechend haben wir klarerweise drei dieser Kreuze. Und vor dem Hintergrund dieses Wissens in Verbindung mit dem Wissen über Symbole können wir auch verstehen, warum der Tierkreis 12 Felder haben muss und nicht 13 oder 11. Weil wir ja gesagt haben, dass wenn eine Seele dabei ist, sich zu verdichten, hinein ins Feststoffliche, Grobstoffliche, in die Materie, wenn es geboren wird, ins Fleisch hineingeht, hier an diesem Initiationspunkt, so schreibt sich die Seele, Symbol der Kreis, vermittels eines Körpers, Materie, Symbol das Quadrat, in den Kreis des Lebens ein, um die Aufgaben, die sich zu stellen werden, vermittels des Geistes entsprechend zu lösen, Erfahrung zu sammeln, etc. Und trägt man das hier so auf mit einem gemeinsamen Ausgangsschnittpunkt, so haben wir zwei weitere Schnittpunkte, deren Länge sich exakt am Kreis 12 Mal abzirkeln lässt. So kann man vielleicht verstehen, warum der Tierkreis 12 Zeichen haben muss und es nicht eine andere Zahl sein kann. Aber es ist nur eine Interpretationsmöglichkeit. Gibt es viele mehr. Und das Symbol für menschliches Leben, das hat uns Kepler ganz stark nahegelegt, es ist das Pentagon. Das Pentagramm, nicht das Pentagon. Das Pentagon. Zu viele Nachrichten gelesen. Entschuldigung. Ja. Wir haben also in der Krebszeit den Sonnenhöchststand im Jahr. Es ist der Zeitpunkt, wo der Tag am allerlängsten ist und die Nacht am allerkürzesten. Das ist auch die Zeit gewesen, wo die Altvorderen die meiste Zeit des Tages darauf verwandt haben, sich vorzubereiten auf den Winter, sprich die Felder zu bedienen, die auch letztlich dann die Ernte einzubringen. Man kann, wenn man das vergleicht, wenn Sie dieses Bild anschauen, also die Abbildung der Sonne, Sonnenbogen am Winterhimmel, ist die Sonne wirklich vergleichsweise wesentlich weniger lang repräsentiert und vorhanden. Am Himmel, das heißt, wir haben viel weniger, der Tag zur Arbeit ist um ein Haus kürzer gewesen, als wie eben ein Spätfrühling, Sommer oder frühherbstlicher Tag. Das heißt, die Menschen haben viel mehr Zeit gehabt, um sich draußen aufzuhalten. Und damit war auch eine Tageslänge unterschiedlich definiert. Und das in Verbindung mit unterschiedlichen Aufenthaltsgebieten auf der Erdoberfläche hatten sie ein vollkommenes Chaos hinsichtlich des Uhrenabgleiches. Es gab keinen Uhrenabgleich. Jedes einzelne Fürstentum bzw. auch jede einzelne Stadt hatte seine eigene Mittagsstunde. Das war nicht so, wie wir das jetzt kennen. In Linz und in Wien ist zur gleichen Zeit Mittag, sondern das war vollkommen versetzt und das war nicht notwendigerweise ganz genau angelehnt an den Sonnenlauf, meistens schon. Aber es war auf jeden Fall, zu der Zeitpunkt wäre es völlig undenkbar gewesen und sinnlos gewesen, die Eisenbahn zu erfinden, weil man sie niemals auf einen Fahrplan hätte einigen können. Das ist alles genau zur richtigen Zeit gekommen. Zunächst musste halt jemand sich mal Gedanken darüber machen, wie man eine Uhr bauen kann, die auch wetterfest ist, nämlich in dem Sinn, dass sie bei unterschiedlichen Temperaturen und unterschiedlicher Feuchtigkeit auch wirklich tatsächlich immer die gleiche Zeit anzeigt. Das war ein Amateur, ein Engländer, der das Problem dieser Variabilität der Metalle gelöst hat. Das war der John Harrison. Auf den gehen die Uhren zurück, die letztlich dann für die Navigation auf den Weltmeeren auch wichtig waren. Denn ein Riesenproblem war die Bestimmung des Längengrades. Breitengrad, es ist denkbar einfach, einen Breitengrad zu bestimmen. Sie brauchen nur Sternklare Nacht und ein Winkelmesser. Dann visieren Sie den Polarstern an und mit einer Libelle, also wenn Sie den Horizont exakt bestimmen, können Sie sehr genau mit einfachen Mitteln auf die Bogenminuten den Breitengrad bestimmen. Aber den Längengrad, extrem schwer. Für eine Längengradbestimmung brauchen Sie zwei Uhrzeiten. Eine Uhrzeit, nämlich die am Hafen, auf die man sich einigt, sozusagen als Standarduhrzeit. Und diese Uhrzeit muss man mitnehmen. Und die Uhrzeiten wurden mitgenommen mit Uhren, aber all diese Uhren waren so derartig unzuverlässig, dass sie bei einem anderen Temperaturgradient und Feuchtigkeit irgendwas angezeigt haben, aber nicht mehr die Zeit, wie es im Hafen war. Und sie brauchen auch ein Tabellenwerk. Und Harrison hat das Problem insofern gelöst, dass er eine verlässliche Uhr gebaut hat, die aus Werkstoffen zusammengesetzt war, die Temperatur und Feuchtigkeit kompensiert hat. Das war ein sogenannter genialer Dilettant. Damals hat England, die englische Krone, hat einen Preis ausgeschrieben gehabt. Über 1000, also man würde heutzutage sagen, 1 Million Euro, leicht oder mehr. Und da haben sie große Köpfe beworben und mitgemacht bei dem Wettstreit. Auch Sir Isaac Newton war dabei. Und verschiedene andere anerkannte Naturwissenschaftler der damaligen Zeit. Und gewonnen hat ein Autodidakt. Und deswegen, weil er kein Studierter war, nicht aus den Kreisen des Standestümpels der Universität kam, wollte man ihm den Preis nicht zuerkennen. Nachweislich war seine Uhr die einzige, die überhaupt funktioniert hat. Und auch zuverlässig funktioniert hat, und er hat den Preis nicht gekriegt. Also das ist an der Ego-Struktur derjenigen, die verloren haben, gescheitert. Nichtsdestotrotz hat Harrison dann seine Uhren weiterentwickelt, seine erste Uhr, das kann man sich mal vorstellen, wir haben alle Uhren entweder da im Handy drinnen oder auf einem Armbanduhr, so ein Winzling, der hochpräzise funktioniert, beliebig lang fast. Die erste Uhr, die das konnte, was unsere Uhren jetzt können, die war so groß, dass man sie auf diesem Tisch gar nicht unterbringen würde. Das ist so ein Kosten gewesen. Wenn Sie mal nach London kommen, gehen Sie ins Greenwich Museum, da können Sie sich die Harrison-Uhren anschauen, die erste, die das also bewältigt hat, das Problem. Und die Weiterentwicklung, Harrison 2, 3, die vierte, die schaut dann schon einer Taschenuhr ähnlich. Das ist wieder so ein großer Wecker, würde man sagen. Aber die hat das auch gekannt, das Gleiche, nur zusammengefasst. Zusammengepackt auf engstem Raum und letztlich hat man es dem Harrison verdankt, dass man eine verlässliche Längengradnavigation zusammengebracht hat. Das war also in Mitte des 18. Jahrhunderts etwa. Also die Uhrzeit war etwas sehr Individuelles, was Persönliches, man könnte fast sagen, etwas Intimes. Jeder Ort hatte seine eigene Uhrzeit. Und sich abzustimmen, wäre undenkbar gewesen. So musste also zunächst Harrison kommen und dann erst hat er im wahrsten Sinne des Wortes die Schiene gelegt für die Vernetzung im Sinne des Transportes. All das ist Inhalt dieses Bildes. Okay. Aber das ist schon beeindruckend, wenn Sie dieses vielleicht einprägen wollen, die Tageslänge grafisch dargestellt mit Hilfe der Sonne.
Eine sehr schöne Aufnahme von Tim Florian Horn.
Ja, in der Krebslaufzeit auf der Erde, da ist alles also ganz wunderbar prächtig im Leben und dementsprechend wird auch gefeiert. Es ist auch die Zeit der Sommer, Sonnenwende. Es ist die Zeit, wo wir uns auch hoffentlich ein bisschen der Natur nähern bei Nacht, im Sternenhimmel, um darüber nachzudenken. Wir schauen da in diesem Bild nochmals in das Zentrum der Milchstraße, in die Region. Wir hätten zum Beispiel da hier den Lagunennebel wieder. Das ist Schütze und da drinnen ist das Zentrum der Milchstraße. In der Gegend sitzt das super schwere schwarze Loch. Astronomisch, astrofotografisch gibt der Krebs leider nicht viel her. Alles, was wir haben, ist ein offener Sternhaufen, der mit freiem Auge als milchiges Fleckerl aufscheint, ziemlich im Zentrum des Sternbildes Krebs. Aber astrofotografisch, ich habe es mal fotografiert, schaut nicht was gut was gleich. Es sind eine ganze. Nein, wir haben zuerst andere Kugelsternhaufen gehabt, also das, ja. Also, sehr leidvoll, ja, ist das Ganze. Aber immerhin, es sind schöne, blaue, kräftige, gesunde, rote, blaue Riesensteine und ein paar rote Riesen, die das Leben schon mehr oder weniger hinter sich haben. Recht viel mehr. Astrofotografisch kann man den Krebs nicht verlieren. Er soll im Höchststand, wie gesagt. Aber natürlich zugeordnet dem Krebs der Mond. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Denn ohne Mond gäbe es kein Leben auf Erden. Der Mond ist ganz, ganz entscheidend dafür, dass sich biologisches Leben auf Erden entwickeln konnte. Der Mond selbst entstammt ja der Erde. Das Gestein, das den Mond ausmacht, stammt aus einer gewaltigen, katastrophalen Begegnung der Erde mit einem anderen Protoplaneten vor ungefähr 3 Milliarden Jahren. Die Theia ist mit der Erde zusammengestoßen und hat der Erde ihre Masse übergeben, hat sich aufgeopfert. Passt ja nicht schlecht zum Krebs. Die Aufopferung, Selbstaufopferung, ein bisschen vorwegnehmen des Christusprinzip in den Fischen, aber hier noch auf sehr leidvoller Art und Weise. Und die Erde ist damit schwerer geworden, hat mehr Masse bekommen, weil sonst wäre man so ein Winzling geblieben wie der Mars. Und der Mars hat es nicht geschafft. Der hat es nicht geschafft, seine Atmosphäre zu halten, weil er zu wenig Anziehungskraft und auch nicht das Wasser. Der Mars konnte das Wasser nicht halten. Das Inkontinent, ja. Aber die Erde bekam zum Glück das Geschenk der Masse der Theia. Aber bei der Kollision, wenn zwei Planeten zusammenkrochen, wird auch einiges hinausgeschleudert und es hat zunächst einen Ring um die Erde gebildet und aus diesem Ring wurde vermittels der Gravitation dann der Erdenmond. Das glauben wir sehr genau zu wissen. Nicht nur deswegen, weil wir ja Mondgestein auf Erden liegen haben. Es gibt ja Mondmeteorite, die sind aus eigener Kraft hier gelandet letzten Endes und haben uns ja auch die Apollo-Astronauten einiges an Mondgestein mitgebracht und wenn man das analysiert, kommt man darauf, kann man ganz glasklar sagen, dass das mehr oder weniger ident ist. Und warum ist der Mond so wichtig, um Leben hervorzubringen? Denken wir einfach einmal an die Gezeitenkraft. Die Gezeitenkraft ist ganz entscheidend dafür, dass zusätzlich zur Corioliskraft, die durch die Erdrotation entsteht, die Meere durchmengt werden. Das heißt, dieser Antriebsfaktor, die Mondanziehungskraft ist ein Antriebsfaktor für das Durchmischen und das Durchmengen der Erdenmeere. Aber es ist auch eine rhythmische nächtliche Beleuchtung damit verbunden, die für viele Tiere wichtig ist, die sich orientieren an diesem Mondenlicht. Ist auch für viele Pflanzen wichtig zum Gedeihen. Und denken wir auch an die unmittelbaren lunaren Einwirkungen auf den Erdenmenschen. Zusätzlich ist der Mond ein wichtiger stabilisierender Faktor für die Erdrotation und er hat die Erde in ihrem Umlaufgeschwindigkeit, das heißt Tageszeit, abgebremst. Denn die Tageslänge vor der Begegnung mit Thea war ungefähr halb so lang wie jetzt. Und wurde vermittels der Gravitationskraft des Mondes auf das jetzige Maß eingebremst. Man kann es zusammenfassen und sagen, ohne Mond kein Leben. Schauen wir uns an, wie uns Jofra den Krebs zeigt. Ja, so finden wir als vorwiegende Farbe das Grün. Es ist die Zeit, wo die Pflanzen voll im Saft sind und produktiv sind. Wir finden jetzt als zentrale Figur den Einsiedlerkrebs. Harte Schale, weicher Kern. Das gegenüberliegende Prinzip des Steinbocks. Daher klingt es hier in der harten Schale schon ein wenig an, das Kristalline. Schützende, strukturgebende, auf das der Krebs angewiesen ist, mit seinem extrem empfindlichen Leib, sei es der emotionale Leib, sei es vielleicht auch der physische Leib, der ist also angewiesen darauf, dass er Herberge findet und die nimmt er sich. Und wir sehen da hier so haschende Hände, greifen nach Schätzen. Gemeint sind hier die wertvollen Schätze der emotionalen Erfahrung, die wir machen, über die lunare Qualität des Wassers. Hier gibt uns Jofra ein stilles Meer, ein ruhiges Meer mit einer glatten Oberfläche. Es ist sanft, es ist schön, es ist romantisch. Aber wir wissen auch, das Meer kann tosen. Und die Erfahrung hat jeder gemacht bereits. Dass das emotionale Meer, wenn es richtig im Tosen ist, da ist der Hafen nicht mehr in Sicht und das Ziel nicht und die Gefahr zu versinken und umzukommen, sind enorm groß. Dieser einsiedelnde Krebs streckt seine Scheren entlang hinauf zum Verkünder, zum Mond. Die Diana flankiert ihn. Hier vielleicht das Prinzip des Überwindens des Leides, dargestellt durch den Kefri aus der ägyptischen Mythologie, der hier eine Perle hochrollt. Die Perle als Ausdruck der Muschel, die verletzt wird in ihrem sanften und grazilen Fleisch durch ein störendes kristallines Staubkorn. Die Muschel könnte entweder daran zugrunde gehen oder es annehmen, wie es ist, und liebevoll dieses Sandkorn aufnehmen als Aufgabe und es einscheiden in Perlmutt, um letztlich dann eine Schönheit zu produzieren, die sichtbar gemacht werden kann, gezeigt werden kann und die als einer der Schätze gehortet werden kann. Horten, bewahren, wären schöne Krebsentsprechungen. Dann finden wir links oben finden wir die Elemente aufgelistet. Der Stab, das ist also aus dem Tarot, der Stab, das Symbol für das Feuer, der Kelch für das Wasser, das Schwert für die Luft und das Pentagramm, Symbol für die Erde. Und in der Beherrschung der Elemente liegt der Schlüssel zum Leben. Das ägyptische Symbol für das Leben, das Ankh-Zeichen.
Eine Erinnerung daran, dass das ganze Universum aus diesen vier Elementen geschaffen ist und sich zusammensetzt. Und in der magischen Beherrschung dieser vier Elemente wird man zum Herrscher. Ja, das Symbol des Reichsapfels, das wir kennen von Darstellungen eines Dürers, zum Beispiel von Maximilian I., der ihn mit dem Reichsapfel abgebildet hat, geht es nicht nur, das ist dann natürlich nachträglich uminterpretiert worden, das Kreuz, die Kirche, die überall ihr Kreuz hinaufsetzt. Gemeint ist natürlich vielmehr, dass es vermittels der Beherrschung der vier Elemente, und da gehören die Emotionen klarerweise dazu, und der Verstand, dass wir dann die Erde beherrschen, die Welt beherrschen. Aber nicht notwendigerweise die materielle Welt, ja, das kann in Entsprechung sein, sondern vielmehr unsere Welt, in der wir drinnen stecken. Und dann gibt es eben noch eine ganze Reihe von weiteren Händen, die also nach diesen Erfahrungen haschen und sie horten und aufheben. Dann gehen wir hinüber ins gegenüberliegende Tierkreiszeichen, den Steinbock. Fairerweise astrofotografisch karg. Also, das gleicht sich aus, im Steinbock ist auch nicht viel abzuholen. Ja? Also, astrofotografisch tut sich da nicht besonders viel, aber dem Steinbock zugeordnet, Ziegenfisch in der älteren mythologischen Darstellung, auf das gehen wir jetzt nicht ein, dem zugeordnet ist natürlich der Ringplanet Saturn. Alle vier Gasriesen sind in Wahrheit Ringplaneten, aber der Saturn hat den prächtigsten Ring. Der enorme Ausdehnung war bis zu über 1 Million Kilometer. Dieses Feststoffliche, das hat ungefähr den Abstand Erde-Mond. Dieser Ring selbst, wenn man sich den anschaut, der hat ganz viele einzelne Subringe, könnte man sagen. Es ist keine Scheibe, wie man längere Zeit geglaubt hat, sondern besteht aus einzelnen Felsbrocken bis mikroskopischen Staub, ist ein Kilometer dick und eine Ausdehnung im Grobstofflichen von dem Abstand Erde-Mond. In diesem Ring passieren ganz seltsame Dinge, da laufen Monde drinnen, die so einige Regionen machen, wo praktisch kein Material vorhanden ist. Wir nennen das die Putzermonde. Es gibt einige Monde, die tauschen ihre Bahnen aus. Es gibt Monde, die wirken durch ihre Gravitation in der Sonne gegenüber dem Planeten so, dass eine große Ringteilung entstanden ist, die sogenannte Cassinische Ringteilung, die wir da nochmals wieder sehen. Durch diese Cassinische Ringteilung ist die Cassini-Raumsonde hindurchgeflogen. Wir finden an einem der Pole eine ganz besonders interessante Region, denn wir wissen ja, an den Planeten ist es normalerweise an den Polen am kältesten. Beim Saturn ist es am Pol am wärmsten. Haben wir noch nicht verstanden, warum das so ist. Und am gegenüberliegenden Pol finden wir einen hexagonal strukturierten, konstanten Wirbelsturm. Das ist interessant, dass das hexagonal ist, weil der Saturn ist der 15. Tarotkarte zugeordnet und die Quersumme ist 6. Der Steinbock. Und wenn wir uns anschauen, was der Saturn zu tun hatte mythologisch, der Kronos, so war es seine Aufgabe im Auftrag der leidtragenden Mutter, die sich dem Uranus hinzugeben hatte, der es noch nicht geschafft hatte, seinen Adler Schwingen zu verleihen, das heißt, der weiterhin seinen Antrieb auf elementarer Ebene hatte und eines nach dem anderen in die Welt gesetzt hat und der Mutter das zu viel geworden ist, die hat also ihren vielversprechendsten Spross in Auftrag gegeben, es reicht mal. Du musst diesem Uranus und seinem heftigen Treiben ein Ende setzen. Und Giorgio Vasari zeigt uns das, wie er das gemacht hat, nämlich mit der Sichel. Hat er seinen Uranus, seinen Vater, entmannt. Damit war der Uranus in der Mythologie ein Befreier. Die Römer haben sich ganz lange Zeit dem erinnert und haben die Saturnalienfeste so gestaltet, dass es lustige,
feuchtfröhliche Feste waren. Ja, es durfte an diesem Tag einer aus dem Volke einen Tag lang Kaiser sein. Er durfte keine Todesurteile sprechen, also dramatische Dinge durfte nicht anstellen, aber er durfte an diesem einen Tag Verantwortung übernehmen. Und jetzt könnte man glauben, das ist das Heil in einem heillosen Chaos hat es gemündet, und das war nicht der Fall. Die Menschen waren dankbar und sich bewusst der Verantwortung, die sie haben, und haben sinnvolle Dinge veranlasst. Spannend. Im Mittelalter ist ja der Saturn dann verkommen zum Bösen. Zum Bösewicht. Aber in Wahrheit ist er Befreier. Denn zunächst, wenn Grenzen aufgewiesen werden, kann das unangenehm sein, aber wenn man dann vielleicht den Auftrag dahinter versteht, kann das durchaus was Befreiendes sein. Ja, und so war es zum Beispiel auch, dass wir diese mythologische Geschichte, die uralt ist, mit der wir vielleicht nicht mehr viel anfangen können, finden wir in unserem täglichen Leben natürlich wieder. Und plakativ und farbenfroh dargestellt aus einer Zeit, die ja schon wieder ein paar hundert Jahre her ist, aber trotzdem lassen Sie so schön erzählen. Sie erkennen da natürlich den Friedrich den Großen als jungen Mann. Friedrich der Große, auch ein Befreier. Er war in einer Zeit der Aufklärung. Er war einer der großen Aufklärer. Er war jener, der mit der radikalen, militanten Struktur seines Vaters aufgeräumt hat. Hat sich die Eigenart des französischen Hofes, Ursprung der Aufklärung, angeeignet und hat Perücken getragen, sehr zum Ärgernis seines Vaters, der ihn dann wieder geprügelt hat. Er hat sich mit schöngeistiger Philosophie befasst, Gedichte geschrieben, hat gegen den Vater rebelliert, um aber dann letztlich zu scheitern am Vater-Sohn-Konflikt. Denn er wurde selbst zu einem ganz Bösen auch. Denn wir erinnern uns, was ist geschehen, als seine Zeitgenossin Maria Theresia ans Ruder kam bei den Habsburgern? Während die ganze Welt sich freute an eine Frau am Steuer und Grüße sandte, was hat da der große Befreier und Schöngeist und Philosoph Friedrich der Große gemacht? Er ist in Schlesien einmarschiert und hat der Maria Theresia Schlesien weggenommen. Und hat also sein eigenes Vater-Sohn-Konflikt-Programm nicht bewältigt. Er hat es dann sozusagen dem alten Kronos gleichgemacht, denn er wurde dann ja selbst auch zu demjenigen, der seine Kinder verschlungen hat, gefressen hat. Rubens zeigt uns, das ist so schön hier, der Saturn, der Kronos, der seine eigenen Kinder frisst. Der Vater, den er entmannt hat, der war nur halb so wild, weil er hat die Kinder zumindest nicht verbannt in die Unterwelt. Aber der Kronos hat es gefressen. Rubens war übrigens vielseitig interessiert. Schauen Sie mal, wie der den Saturn darstellt. Als Dreigestirn. Wenn man das den Astronomen vorlegt, dann sagen die, so ein Blödsinn. Aber wenn man sich natürlich zurückerinnert an die Zeit, wo Rubens gemalt hat, da war die Qualität der Fernrohre noch nicht die, die wir jetzt haben. Und ein Blick durch das Fernrohr auf den Saturn sah so aus. Man sah einen Planetenkörper und zwei Kugeln im Mann. Kein Mensch ist auf die Idee gekommen, dass das vielleicht ein Ring sein könnte. Und deswegen hat Rubens, das war damals die Ansicht, Saturn ist ein Dreifachgestirn im Dreifach dargestellt. Erst dann mit der Zeit, 40, 50 Jahre später, hat Cassini dann entdeckt durch die verbesserten Teleskope, dass das also ein Ringsystem ist. Da hat man zuerst glaubt, das ist wirklich eine Ringscheibe, bis dann Laplace zeigen konnte, dass das mathematisch gerade funktioniert, weil ja natürlich entsprechend des Abstandes die Laufgeschwindigkeit der Bestandteile dieses Ringes höher ist als die Laufgeschwindigkeit der Bestandteile des Ringes draußen. Das heißt, der Ring würde zerbersten. Und in Wahrheit, wie wir ja gesehen haben, sind es ja einzelne Subringe und die wiederum bestehen aus mikroskopisch feinen Staub bis hinauf zu Kleinmondgröße. In der irdischen Jahreszeit
finden wir also eine karge Winterlandschaft vor. Alles ist kalt, alles ist erstarrt, alles ist kristallinisiert, sogar das Wasser. Und sämtliches Leben ist vordergründig kaum sichtbar. Jofra zeigt uns das in diesem Bild, indem er eine sehr karge, kristalline Felslandschaft uns zeichnet. Und gleichzeitig ist es die Zeit, wo wir wissen, ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder länger. Die Wintersonnenwende am Übergang Schütze, Steinbock. Da werden die Tage wieder länger. Und deswegen hat er die Sonne hier in den Hintergrund des Felsens gesetzt. Und in den Vordergrund zeigt er uns apollonische Figuren. Also das Licht der Sonne, das langsam wieder beginnt, ins Leben, in den Tageshimmel hineinzubrechen. Hier Apollo selbst, der da herausbricht. Und eine ganze Reihe von Helden aus der Mythologie, die aus der Überlieferung, aus der Erzählung, aus Felsgrotten oder dunklen Nischen herausgewachsen sind. Zeus selbst beispielsweise auch ist ja in einem Rockzipfel seiner Mutter geschützt und beschützt worden. Mithras aus einer Felsnische, Herkules ebenso, etc. etc. Und hier gibt er unter den linken Fuß des Apoll die Schlange, die hier zertreten wird, in der Überwindung. Es geht immer um das Gleiche. Auch hier der Herkules, Sie können sich erinnern, wir haben uns ja diese schöne Steinplastik angeschaut, im Kapitolinischen Museum in Rom, wo der kleine Knabe mit beiden Händen Würgeschlangen, die ihm die Hera geschickt hat, weil er ja ein Bastard war, um ihn zu töten, die zerdrückt er in seinen kleinen Knabenhändchen, einfach deswegen, weil er ja davor an Heras Brust sich nähern durfte, immer dann, wenn die Hera ihren Mittagsschlaf gehalten hat, bis die Hera eines Tages aufgewacht ist, weil er schon so fest angezogen hat, gestärkt durch die göttliche Muttermilch, ihn entdeckt hat, weggestoßen hat und dabei ist die Muttermilch der Göttin Hera hinaufgespritzt in den Himmel und auf die Weise ist ja die Milchstraße entstanden, wie wir uns ja schon darüber unterhalten haben. Da ist also der kleine Knirps, oder da ist der Herkules als kleiner Knirps nochmals dargestellt. Vielleicht im Detail, vor allem auch durch dieses Bild noch hindurch. Alles dominierende Figur, natürlich der Steinbock, erhaben, selbstbewusst, aufgerichtet, repräsentiert Struktur, Ordnung, Gesetz. Ja, und ich glaube, das ist so ziemlich das, was ich Ihnen über Krebs und Steinbock heute erzählen wollte. Wir haben jetzt noch einiges an Zeit, könnten vielleicht Fragen antworten, ein Frage-Antwort-Spiel spielen, sozusagen, wenn Sie das wünschen. Sonst darf ich mir Danke sagen für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen?
Bitte. Was die kleinen Kinder da links machen?
Die kleinen Kinder, das sind Symbole für den Apoll, für den Sonnengott, für das wiederkehrende Licht. Wintersonnenwende, der Zeitpunkt, wo die Tage wieder länger werden,
früher hat man diese Zeit, war das ein ganz wichtiger Feiertag, wenn man gewusst hat, ob jetzt werden die Tage wieder länger, ob jetzt wird es wärmer, ob jetzt kommt das Leben bald wieder zurück. Und daher hat Jofra sogenannte Sonnenhelden hier versammelt. Wie ich gesagt habe, Mithras, Herkules etc.
Bitte,
bitte.
Warum wurde Saturn dann im Mittelalter so kritisiert oder so runtergesprochen?
So, ja. Weil er natürlich beides ist. Er ist ja wohl der Befreier gewesen, aber er bringt auch die Grenzen mit sich. Denn wie wir aus der Geschichte des Kronos wissen, hat er zwar ja zunächst alle seine Geschwister befreit und die ganze Welt, aber hat seinen Vater-Sohn-Konflikt nicht aufgelöst und hat dann genau die gleichen Fehler wie der Vater wieder gemacht. Und sogar noch verstärkt, wie ich gesagt habe, Uranus hat sich ja nur verbannt und der hat es aber umgebracht, indem er es gefressen hat. Und das, auch dessen hat man sich erinnert. Und deswegen wurde der Saturn zum Bösewicht, zum großen Bösewicht. Ja. Derjenige, der den Tod repräsentiert und halt die Grenzen bringt. Interessanterweise ja auch die physische Entsprechung der Grenzsetzer mit einem Ring, ein Planet mit einem Ring, der klar begrenzt ist. Ist ja auch spannend. Kein Mensch in der alten Zeit konnte wissen, dass der Saturn einen Ring trägt. Weil das ist mit freiem Auge vollkommen unsichtbar. Ja. Auch wenn man sagt, naja, früher war die Luft noch klarer und so weiter. Aber es geht sich einfach von der Auflösungskraft des Auges nicht aus. Man kann mit freiem Auge unmöglich erkennen, dass der Planet Saturn einen Ring trägt. Bitte.
Ich hätte noch eine Frage. Wir haben ja, es ist ja darum gegangen, dass dieses Samsara-Rad mit diesen acht Speichen, also die vier Punkte vom Sonnenkreislauf verstehe ich, die vom Mond nicht. Wie entstehen die? Mhm.
Die lunaren Feiertage sind klarerweise rhythmische Feiertage, passend zum Mondenlauf, der rhythmisch ist. Und orientieren Sie am System Erde, Sonne, Mond, respektive Vollmond. Und nachdem nicht jeden Tag im Jahr Vollmond ist, gibt es nur ganz bestimmte auserlesene Tage. Und diese Tage wurden gewählt, um die lunare Kraft, also die Yin-Kraft sozusagen zu repräsentieren. Und das sind also jene, die wir da in der Grafik gezeigt haben. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, dass diese Feiertage, die auf die Altvorderen zurückgehen, die haben sie natürlich eingraviert auf der Festplatte der damaligen Menschen über Jahrhunderte, ja, Jahrtausende. Und als die Kirche versucht hat, das Land zu missionieren, hat sie versucht auch, die Götter der damaligen Welt abzuschaffen. Und das war jetzt dann, waren nicht nur die Lunarengötter, es waren auch die Sonnengötter, die es gegeben hat. In unseren Breiten halt der Sonnengott Tyr, um sie zu ersetzen mit dem einen Gott. Nur die Menschen haben die Erfahrung gemacht gehabt, dass diese Kalendarien, die entwickelt worden sind, die funktionieren. Die haben ihnen das Leben und Überleben ermöglicht und die haben daher nicht eingesehen, dass sie das wegnehmen lassen sollen. Das war also dann unmöglich, obwohl es auf das Beibehalten und das Kultivieren dieser alten Feiertage Todesstrafen gegeben hat. Es war, wie ich erzählt habe, bei Todesstrafen verboten, den Kräften der Natur göttlich verehrend gegenüberzustehen. Und es war auch bei Todesstrafen verboten, einen Christbaum sich aufzustellen zu Hause, geschweige denn zu schmücken, so wie wir das auch heute kennen. Aber das war einfach den Menschen über das wurscht. Die haben gesagt, das ist unsere Tradition und das ist etwas, was funktioniert. Und wir sind unsere eigenen Herren und lassen uns nichts einfach so aufoktroyieren. Und dann hat die Kirche WHO gegeben, fast, hat gesagt, gut, okay, wenn wir es nicht auslöschen können, dann können wir es nicht übernehmen. Und dann wurden also diese kirchlichen Feiertage praktisch hineinprojiziert in das Bestehende. Und ich hab ja da nur die vier kardinalen Solan- und Lunan-Feiertage herausgenommen, aber es gibt natürlich eine ganze Reihe mehr. Und da wird es dann relativ kompliziert. Ja, mit dem Mond, das ist keine ganz so einfache Sache, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Das Prinzip dabei ist das Wesentliche. Ich hoffe, das hat jetzt die Frage in etwa beantwortet. Gut.
zum Beispiel ein Aufsuchen des Festes der Ostara, das Osterfest. Das geht ja semantisch auf das Wort Ostara zurück. Eine Lichtgöttin, eine klassische, alte, vorchristliche sozusagen Lichtgöttin. Der Name war nicht auszumerzen, er ist geblieben. Und die Kirche war gezwungen, es zu übernehmen. Das Osterlamm, auch semantisch, eine Verwandlung von den Inuit stammenden Ausdrucks der Lampe, ja, des Sonnenlicht. Lampe. Ja, als eine mögliche semantische Interpretation. Ja. Und wie man sagen, eine von mehreren Möglichkeiten. Aber es ist zumindest überliefert. Und so wurde das dann übernommen. Und das Osterfest orientiert sich ganz klar am Mondenlauf. Ne? Genau, 40 Tage nach dem ersten Vollmond im Frühjahr. Genau. Und das kann jetzt christlich nicht erklärt werden. Da gibt es kein Ratio dazu. Die einzige, die es gibt, ist dieser alte lunare Kalender. Genau.
Ist die Auferstehung der Jesu Christi eventuell auch analog zu dem Mond der drei Tage, also nicht am Himmel zu sehen?
Genau, ja. So wird es ja geschrieben. Genau.
Und dann eben wieder auferstehen.
Ja.
Bitte. Können Sie nochmal erklären, was dieses Analemma war?
Das Analemma, wie das entsteht. Also, Sie nehmen eine handelsübliche DSLR-Kamera, also eine digitale Spiegelreflexkamera, und fotografieren jeden Tag zur gleichen Uhrzeit, nicht notwendigerweise jeden Tag, es reichen 40 Tage leicht aus, aber immer zur gleichen Uhrzeit in die gleiche Richtung. Und wenn Sie das machen, kriegen Sie entsprechend der verschiedenen Jahreszeiten den momentanen Sonnenstand am x-beliebigen Tag auf die Kamera abgebildet. Im Frühjahr steht die Sonne sehr tief, im Sommer steht sie sehr hoch. Und diese einzelnen Tage ineinander projiziert, ergeben dann den Sonnenstand. Und das ist ein Analemma und das ist eine Ort. Und je nachdem, wie Sie das planen, an welchem Aufstellungsplatz Sie das Bild machen, kann dieses Analemma schräg sein, es kann horizontal sein, vertikal. Bitte.
Wieso ist Allerheiligen Luna dargestellt?
Weil mit Allerheiligen, wo wir gesagt haben, da findet die natürliche Apotheose statt, das Absterben. Es praktisch berührt die Achse 2-8, Stier, Skorpion. Und in der Stierlaufzeit haben wir die Lebensfülle. Das ist die Zeit, wo früher Walpurgisnacht gefeiert worden ist, so haben wir auch analog entsprechend gegenüber wiederum, sozusagen, wenn Sie so wollen, logischerweise, eine lunare Entsprechung. Ja? Es ist zuerst das Leben, das heraussprießt, und dann das Leben, das einfach dann wieder sich zurückzieht. Zunächst geht das Leben aus den Wurzeln in den Pflanzenkörper und im Herbst zieht es sich wieder in die Wurzeln zurück. Darum kommen ja erfreulicherweise die Pflanzen im Winter auch ohne unser Zutun aus. Wenn wir zum Beispiel Terrassenpflanzen haben, ne, die im Sommer begossen gehören, brauchen wir das im Winter nicht. Brauchen das Wasser nicht. Also es geht praktisch um die Idee der Manifestation des Lebens, Lebenskraft, Lebensfülle, lunar und gegenüber die Verabschiedung desselben. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Gut. Astronomische Fragen gibt es gar keine? Okay. Gut. Ich merke, ich bin ja einfach da hier inmitten von den Astrologen. Gibt es dann wenig astronomische Fragen? Bei den Astronomen gibt es im Astronomischen. Okay, wie du sagst, wie du magst. Gut, dann nochmal vielen Dank.